Herzlich willkommen bei Essenz fürs Ohr. In dieser neuen Folge geht es heute in die Zukunft, aber wir starten in der Vergangenheit. Und dafür habe ich eine ganz tolle Talk-Gästin heute, die Eva-Maria Endres, zugeschaltet aus Berlin. Hallo Eva, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Heike, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben eben im Vorfeld schon gesagt, ich könnte mich mit dir stundenlang unterhalten, aber wir wollen auf das Wesentliche kommen, denn du hast es wirklich in dir. Und unsere Wege kreuzten sich ja das erste Mal bei Nutrition Hub, also einem Netzwerk, das auch in Berlin zu Hause ist, aber deutschlandweit immer für uns Fachkolleginnen tatsächlich auch Innovatives bringt. Und da gehörst du natürlich auch unbedingt dazu. Aber bevor wir einsteigen in das Ganze und wir uns um all die Dinge kümmern, um die du dich kümmerst in deinem Alltag und mit deinem ganzen Wissen, und wir sehr, sehr tief ins Thema, also alle Themen rund ums Essen eintauchen können, also um die Soziologie, um die Kommunikation, es gibt so vieles. Lass uns mal ganz einfach starten, und zwar, was passend ist zu diesem Schnack und Snack, was snackst du so richtig gern? Also mit anderen Worten, was ist dein Lieblingssnack?
Ich glaube, ich bin da die ganz klassische Ökotrophologin und muss jetzt leider Nüsse sagen oder Mandeln. Das ist ja immer das klassische Brainfood, was man so kennt, oder Studentenfutter. Aber ich finde das tatsächlich nicht nur lecker, sondern mir geht es dann oft auch so, dass ich am Computer sitze und vergesse zu essen oder irgendwie schnell noch was fertig machen will. Und so als Snack brauche ich dann einfach was mich so ein bisschen sättigt und den Blutzucker nicht so ganz in die Höhe treibt. Und da sind Nüsse oder Studentenfutter einfach perfekt.
Perfekt. Und du hast eben schon die Mandeln erwähnt. Meine Lieblingsnuss, ehrlich gesagt, auch. Und wie machst du sie am liebsten? Mit Schale, ohne Schale, geröstet, ungeröstet?
Am liebsten eigentlich geröstet mit Schale, aber ich esse sie auch gerne ungeröstet und ohne Schale.
Die sind dann
Ja.
ganz anders im Geschmack, oder?
Total. Es
Ja.
ist eine total unterschiedliche Nuss, ja. Und ich röste die oft auch gerne selbst. Also wenn ich dazu komme, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber ich liebe dann diesen Duft. Also das ist ja traumhaft, wenn man so die Mandeln aus Blech macht und 10 Minuten in den Ofen und dann strömt es so durch die ganze Küche. Und ja, das riecht dann irgendwie wie Weihnachtsmarkt. Und die entwickeln ein unglaublich tolles Aroma. Also auch nochmal ein ganz anderes Aroma, als wenn man sie nicht röstet. Das finde ich faszinierend.
Und dann redet man über die langweilige Nuss, und dann ehrlich, oder in Wirklichkeit hat sie so viele unterschiedliche Facetten, ne?
Ja, absolut.
Geht mir auch so. Und natürlich auch manchmal gesalzen, die schmecken dann noch mal ganz anders. Also ja, richtig gut. Und was kommt dir vielleicht auch typisch ökotrophologisch so gar nicht in die Tüte?
Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Also ich esse grundsätzlich alles. Ich habe mich viele Jahre vegetarisch ernährt, habe dann aber wieder angefangen, so kleine Mengen Fleisch zu essen. Meine Kinder essen auch ab und zu gerne Fleisch. Also ich esse, bei mir gibt es so gar keine Verbote oder Lebensmittel, die ich jetzt gar nicht mag. Es ist tatsächlich eher dann so eine Aversion, die man über die Jahre mal entwickelt hat. Dadurch, dass ich mich viele Jahre vegetarisch ernährt habe, war ich unterwegs oft auf so vegetarische Sandwiches angewiesen und habe dann jahrelang an diese Bahnhofsbrötchen mit Tomate, Basilikum gegessen. Und da ist immer Basilikumpesto drauf. Und das ist, glaube ich, ein Lebensmittel, was ich mittlerweile gar nicht mehr mag. Das schmeckt für mich immer sofort nach Bahnhof und schnell unterwegs was essen. Und ich kaufe mir kein Basilikumpesto und esse es auch nicht gerne. Also außer das Selbstgemachte, ne, da sind wir wieder bei den kleinen, feinen Unterschieden. Selbstgemachtes Basilikumpesto schmeckt ja komplett anders als das aus dem Glas. Das esse ich dann wieder gerne. Aber
Das
das ist ja
sind,
zum Beispiel so ein Lebensmittel, was ich nicht mag.
weil du es auch mit Stress und schnell und Bahnhof
Genau.
verbindest. Ja, okay, ich
Genau.
verstehe. Ja, das
Ja.
ist ja ganz, ganz häufig so, dass man die Assoziation zu einem Lebensmittel nicht mag, ne?
Ja.
Dass man es gar nicht voneinander trennen kann. Und wir sind fast in medias res, aber ich möchte dich ein bisschen vorstellen, weil es wirklich interessant ist, was du alles schon gemacht hast oder auch machst, Eva. Du bist also auch Ökotrophologin, das hast du jetzt eben schon verraten. Du hast im Bachelor Ökotrophologie studiert, dann kam der Master obendrauf in Public Health, also die öffentliche Gesundheit sozusagen, und bist da ja schon viel politischer geworden, nehme ich an, in der Zeit. Dann kam irgendwann auch die Promotion noch dazu. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, weil das Thema war oder ist so spannend. Du bist Dozentin, du bist Lehrbeauftragte. Du denkst immer auch sehr innovativ und willst eigentlich Menschengruppen. Ich glaube, als ich über dich nachgedacht habe, du bist so eine Brückenbildnerin. Also
Schön.
du bringst so Innovatives rauf. Also du machst eine kulinarische Bildung für Menschen. Das heißt, Kulinarik, gutes Essen und Essen mit der Bildung zusammenbringen. Du baust bei Menschen Lebensmittelkompetenzen aus, also dass man überhaupt mehr nicht nur weiß, sondern auch versteht und anwenden kann rund um die Lebensmittelwelt. Slow Food ist mir ein Begriff. Ich hoffe, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Slow Food, weil da geht es ums gute Essen. Und das gibt es international. Und für Deutschland hast du die erste Gruppe Slow Food Youth gebildet und auch das Netzwerk dazu aufgebaut. Also wirklich toll. Und ja, es geht um gute Lebensmittel bei dir. Und mittlerweile bist du tätig für Startups, aber auch NGOs und Behörden, wo es auch immer um diese Themen geht. Wir werden da sicherlich gleich noch ein bisschen eintauchen. Und das, wo ich sage, da sprechen wir zwei absolut eine Sprache, ist die Wissenschaft in die Praxis bringen und manchmal auch die Praxis in die Wissenschaft. Also
Ja.
die Brücken bilden.
Ja.
Habe ich etwas vergessen, was alles noch zu dir zu sagen wäre?
Ich glaube nicht, du hast schon ganz viel genannt und ich finde das ein total schönes und ja, also ich fühle mich sehr geehrt. Das Bild, das du von mir gezeichnet hast, freut mich total, dass du mich so siehst.
Ja, und jeder, der mehr über dich wissen möchte, kann auch viel über dich finden in im Netz auf jeden Fall. Eva Maria Endres ist auf jeden Fall eine Google-Suche wert. Ich möchte mit dir tatsächlich über deinen Werdegang nochmal en Detail sprechen, denn du bist ja Ernährungs- und Kommunikationswissenschaftlerin. Und das ist interessant, denn ich glaube, für mich ist das die perfekte Kombination, die wir brauchen, um Menschen mit all dem Wissen, was es rund um Ernährung gibt, tatsächlich auch zu erreichen. Wie ist dein Weg gelaufen, dorthin das zu machen?
Das war eigentlich totaler Zufall. Also zum einen habe ich diesen Themenschwerpunkt Ernährung in sozialen Medien. Damit beschäftige ich mich jetzt schon seit 13 oder 14 Jahren. Und die Idee dazu kam ursprünglich durch Slow Food. Also du hast gerade erzählt, ich habe so die Slow Food Jugendbewegung in Deutschland mitgegründet. Und damals, vor 15 Jahren, 15, 16 Jahren, habe ich quasi die Anfänge von Social Media in Deutschland miterlebt. Und ich war damals eben Studentin und hatte noch so dieses studentische Aufbruchsmindset. Also wir wollen die Welt verändern und wir wollen was Positives machen. Und das war so auch die Idee, die diese Slow Food Jugendbewegung ja mitgetragen hat. Und als dann die sozialen Medien aufkamen, das war auch gerade so die Zeit des arabischen Frühlings 2010, als dann in Tunesien und anderen Ländern dieser politische Aktivismus auch durch soziale Medien angeregt wurde und unterstützt wurde. Und wir hatten damals wirklich das Gefühl, wow, wir haben mit diesen digitalen Medien ein Tool an der Hand, mit der wir die Welt verändern können. Und da hört uns endlich jemand zu, ne? Also da haben die junge Generation bekommt endlich eine Stimme. Und wir können uns da Gehör verschaffen, wir können Leute zusammenbringen, wir haben damals zum Beispiel bei Slow Food eine Schnippeldisco ins Leben gerufen. Die Idee ist so entstanden im Rahmen der Grünen Woche. Da findet immer eine große Demo statt. Und dann war so die Idee, wir könnten doch am Ende der Demo für alle Teilnehmenden kochen. Das waren 10.000, 15.000 Leute. Und da ging es um Lebensmittelverschwendung und wir haben dann Lebensmittel gesammelt von den umliegenden Höfen in Berlin und Brandenburg, Lebensmittel, die nicht auf dem Markt verkauft werden können, und hatten dann 1,2 Tonnen Gemüse. Und dann standen wir vor der Herausforderung, wir waren zu fünft oder so, oh shit, wie schnippeln wir das jetzt? Da stehen wir ja tagelang. Und dann haben wir einfach ein Event auf Facebook gestartet, einen Aufruf, haben den geteilt. Wir haben eine coole Location gekriegt, die Markthalle 9, die uns unterstützt hat. Und dann kamen wirklich an dem Abend, also die Idee war so, Die jungen Leute kommen ja nicht, um Gemüse zu schnippeln, also machen wir eine Disco. Deswegen haben wir noch so Elektro-DJs eingeladen und haben gesagt, wir tanzen, wir hören coole Musik und wir schnippeln Gemüse zusammen. Und da kam an dem Abend wirklich, ich glaube, an die 200 junge Menschen, um uns beim Schnippeln zu helfen. Und innerhalb von einer halben Stunde hatten wir das ganze Gemüse geschnippelt. Also es war einfach großartig, ne? Und das, genau das war so damals diese Stimmung. Und deswegen habe ich dann auch meine Masterarbeit zu dem Thema Ernährung in sozialen Medien geschrieben. Und ja, dann ein paar Jahre später, ich glaube, es war so 2 Jahre nach Abschluss der Masterarbeit, hat mich dann nochmal jemand angeregt und gesagt, hey, publiziert es doch als Buch, es gibt so wenig zu dem Thema. Damals gab es wirklich fast noch gar nichts zu dem Thema. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich mache das halt, das liest ja dann eh keiner. Aber tatsächlich war das super toll, weil das so für mich nochmal der Startschuss war, mit dem Thema nach außen zu treten und das von vielen Leuten damals als ja, so ein erstes Grundlagen oder zumindest so ein Ansatzwerk für das Thema Ernährungskommunikation in sozialen Medien gesehen wurde, womit ich damals überhaupt nicht gerechnet hätte. Ja, und so wurde das dann zu meinem Hauptthema, das mich bis heute begleitet. Und schön war es dann eigentlich eben mit der Promotion, wie du gerade schon angesprochen hast, weil ich war ja oder bin Ernährungswissenschaftlerin vom Studium her und habe mich dann auf ein Promotionsstipendium beworben. Das wurde von den katholischen Hochschulen in Bayern ausgeschrieben. Und man musste einen Doktorvater von einer dieser drei Hochschulen dann nehmen. Und ich wurde dann dem Professor Altmeppen zugewiesen und der war eben Kommunikationswissenschaftler. Und so hat sich das dann zufällig ergeben, dass ich in Kommunikationswissenschaft promoviert habe. Ich bin dann auch, habe mich auch mit den kommunikationswissenschaftlichen Theorien auseinandergesetzt und bin dann auch dort in die Fachgesellschaft eingetreten, habe dort auch schon das ein oder andere Mal auf einer Tagung vorgetragen und dadurch ist quasi diese Brücke entstanden zur Kommunikationswissenschaft. Und das ist eine super Ergänzung. Für mich war es auch total bereichernd, nochmal eine andere wissenschaftliche Perspektive zu haben als diese ernährungswissenschaftliche Perspektive. Na, weil die Gesundheitskommunikation hat einen komplett anderen Blickwinkel auf Themen wie Motivation, Verhaltensänderung, wie sprechen wir mit Menschen und, und.
Ja, und ich glaube, genau das ist ja der Punkt. Also wir haben ja ganz viel Wissen. Ja, also
Ja.
wenn wir mal zusammenpacken würden, was wir alles an Wissen hätten und wie schnell sich das auch jetzt vervielfacht. Also wenn man in unsere Fachplattformen, Datenbanken, wo die ganzen Studien sind und man gibt irgendein Thema rein. Also ich sage jetzt mal Adipositas, wie schnell sich das minütlich oder stündlich oder täglich verändert, da kommt man ja gar nicht hinterher. Das ist das eine. Gleichzeitig merken wir aber, den Menschen geht es nicht besser. Also wir haben da tatsächlich einen riesen Gap eigentlich, also eine Lücke, eine wissenschaftliche Lücke vielleicht auch, wo wir, die du ja füllst mit dem, was du tust, nämlich, dass wir das einerseits das Wissen haben und das andere in die Kommunikation gehen müssen. Letztlich, um Menschen zu erreichen. Also das, wo wir hinwollen eigentlich. Du hast es eben schon gesagt, deine Promotion hast du dann ja auch zum Buch werden lassen. Ich möchte einmal den Titel nennen, Die Moral des Essens in Zeiten digitaler Kommunikation. Hört sich total langweilig an. Ist immer so in Wissenschaft, oder? Also,
Ja,
wo man
das
erstmal
stimmt.
dachte, okay, die Moral des Essens, da muss man schon mal
Ja.
drüber nachdenken. Echt, hat Essen eine Moral? Also, da kann man, glaube ich, drüber nachdenken. Und dann in Zeiten digitaler Kommunikation. Das ist ja das, wo wir heute angekommen sind.
Ja.
Also, wir kommunizieren ganz viel über digitale Medien. Wir kommen ja gleich dazu. Und hast dieses Buch ja dann für die Allgemeinheit weitergeführt. Sehr spannend und nicht zuletzt, weil du das gestern mit dem heute eben so verbindest. Ist das nicht auch was, was zu deinem echten Alltag gehört? Also ich habe das eben schon mal gesagt, Brücken bauen, verbinden, Netzwerken. Wie sieht dein Alltag aus? Ist das so, was ich dir unterstelle, dass du das auch wirklich machst?
Du meinst jetzt in meinem Arbeitsalltag,
Ja,
also
in deinem
meinem beruflichen
Arbeitsalltag,
Alltag?
genau. Ja, also wahrscheinlich auch familiär, aber
Ja.
auch reden wir mal über die Arbeit, ja.
Ja, genau. Ja, mein Arbeitsalltag ist eigentlich total vielfältig, dadurch, dass ich eben freiberuflich arbeite im Moment und ich habe zwar Lehraufträge und immer auch wieder mal Honoraraufträge oder bin auch wieder mal angestellt, aber im Grunde habe ich sehr viel Freiraum in meiner Arbeit und dem, was ich tue. Das heißt, ich habe mittlerweile auch also ich erlebe es als ein unglaubliches Privileg, dass ich mir Themen und Projektpartner auch aussuchen kann, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte und mich mit den Dingen beschäftigen darf, die mich wirklich interessieren und in die ich meine Energie reinstecken möchte. Das finde ich total toll. Und ja, ich mache immer, also so von der konkreten Arbeit her, mache ich viel Projektarbeit. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel mit Gesundheitsorganisationen zusammen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Thema Ernährung mehr im Gesundheitssektor zu integrieren. Ich arbeite jetzt bei Nutrition Hub beispielsweise. Geht es darum, Strukturen aufzubauen, wie wir Ernährungskommunikation in Deutschland verbessern können. Und ja, ansonsten mache ich auch Lehre viel an Hochschulen. Das macht mir auch total viel Spaß. Also gerade auch dieser Kontakt zu den Studierenden. Und da kriegt man auch immer total viel mit, was die so beschäftigt und wie die denken. Und ja, den Austausch finde ich total interessant, auch Abschlussarbeiten zu betreuen und dergleichen. Ja, also ich bin freiberufliche Wissenschaftlerin, so nenne ich mich immer. Aber es geht in meinem Arbeitsalltag vor allen Dingen darum, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis zu transferieren und Menschen dabei zu unterstützen. Also ich habe halt eben auch viele Weiterbildungen für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen und zum Beispiel eben ja Ärztinnen oder Lehrpersonen oder Ernährungsberater und die eben dabei zu unterstützen, wie sie mit Menschen über Ernährungsthemen sprechen können, wie sie Menschen auch wirklich erreichen können und dann eben bei der Verhaltensänderung auch unterstützen können. Ja.
Das heißt ja eigentlich für all die Fachleute, die jetzt auch zuhören, wir haben ganz viel Wissen. Und auf der anderen Seite hast du die Menschen, die das erreichen sollen und ins Tun kommen, im besten Fall auch mit im Blick. Ist das richtig verstanden?
Ja, absolut, genau. Also, was ich eben spannend finde in der Ernährungswissenschaft, so wie ich das im Studium zumindest gelernt habe und ich glaube, wie es auch heute an vielen Orten noch gelehrt wird, da hat man immer so die Vorstellung, man muss das Ernährungswissen, also die Information, nur vermitteln in Form von Flyern, im Beratungsgespräch und, und. Und dann tun die Menschen das schon, dann setzen die das schon um, so. Und das, was ich aber den Leuten versuche zu vermitteln, sind eben zum Beispiel über, es gibt Modelle der Verhaltensänderung, aber auch Modelle aus der Kommunikationswissenschaft, die eben zeigen, von der Information bis zum Verhalten ist es ein sehr weiter Weg. Und ich glaube, du hast vorhin auch schon von dieser Lücke gesprochen, ne? Also aus der Psychologie kennen wir ja auch diesen Begriff der Intentionsverhaltenslücke. Das heißt, das, was wir uns vornehmen, also selbst wenn wir uns fest vornehmen, ein Verhalten zu ändern, heißt auch das noch nicht lange, dass wir das dann auch umsetzen. Also gibt da dieses schöne italienische Sprichwort, was heißt, zwischen dem Wissen und dem Handeln liegt das Meer. Und genauso ist es ja oft in der Praxis. Und da nehme ich mich auch gar nicht aus, ne? Also wie oft haben wir uns irgendwie schon vorgenommen, ich stehe jetzt jeden Morgen um 5 Uhr auf und gehe joggen und dann am nächsten Morgen regnet es oder ich finde meine Schuhe nicht oder ich fühle mich irgendwie total schlapp, weil irgendein Kind in der Nacht wach war und, und. Ja, und dann mache ich es eben doch nicht. Und so sieht ja der Alltag aus, das ist ja das Normale. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, die Menschen da abzuholen, das auch zu kommunizieren und diesen Prozess einfach sichtbar zu machen, also auch klar zu sagen, es liegt nicht an dir, es ist nicht dieser, also ich hasse diesen Begriff dieses inneren Schweinehunds, ne? Weil damit werden so ganz tiefe Bedürfnisse bei den Menschen, ne? Also, dass ich ausschlafen kann, dass ich ausgeruht bin, dass ich nicht im strömenden Regen nach draußen gehen möchte, das sind ja ernstzunehmende Bedürfnisse, das ist ja nicht irgendein komisches Schweinehundtier, was mich da faul sein lässt und mich davon abhält, sondern das sind meine Bedürfnisse und ich finde, die muss man einfach ernst nehmen, sich damit auseinandersetzen und wirklich diesen Prozess, was braucht es für eine Verhaltensänderung und wie lange dauert das eigentlich? Also dir brauche ich das nicht zu erzählen, weil du bist schon seit Ewigkeiten in der Beratung tätig und machst das total erfolgreich. Aber ich glaube, bei den viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das vielleicht nicht oder haben oft so den Eindruck, ja, warum kriege ich das nicht hin? Na, warum schaffe ich das nicht? Weil es
Und
einfach schwierig ist, weil es
genau.
wirklich schwierig ist, Routinen zu ändern. Es ist wirklich ein langer Prozess.
Ich hatte vorhin noch ein Beratungsgespräch mit einem Paar, die zu zweit kamen, beide stark übergewichtig, junge Leute, und die sind nur gekommen, weil sie gehört haben, dass es hier nicht nur um Wissen geht bei Essenz. Denn Wissen haben die. Und
Ja.
sie sind aber zum ersten Mal, was sie abschließend gesagt haben, als Menschen gesehen worden, wo ich denke, was ist denn da los? Ja, dass wir Menschen nicht mehr sehen als Menschen, sondern als zwei Übergewichtige, die jetzt nur neues Wissen brauchen. Um Gottes Willen. Und ich fasse mir da manchmal wirklich an den Kopf, was da in Beratungssituationen, egal wer berät, also wie gut auch ausgebildet oder nicht, dass wir diese Lücke nicht schließen, die dir so wichtig ist und mir. Wie du es schon sagst, auch ich nickte ja die ganze Zeit, du siehst mich ja, ich nickte die ganze Zeit bei dem, was du sagst. Also, dass wir Menschen auch entspannen und Druck rausnehmen, dass es nicht um Wissen geht, bis man etwas
Ja,
verändert.
ja.
Wir hatten hier im Podcast eine Kollegin auch, sie ist auch Ökotrophologin, die zum ZRM, zum Züricher Ressourcenmodell sprach, wo man auch viel psychologisch arbeitet mit motivationspsychologischen Prozessen. Und dieses ZRM, das hat mich auch so wahnsinnig überzeugt als Modell, wie man eben Menschen begleiten kann. Und es gibt vieles, aber am Ende ist es meistens das Herz, was sprechen muss, um Menschen zu
Ja,
erreichen, oder? Was
ja, absolut.
denkst du? Du sprichst ja auch sehr mit dem Herzen, wenn man dir zuhört. Eva, wenn man, ich will ja mit dir in der Zukunft landen nachher, ne? Weil
Ja,
du hast,
ja.
wir sind ja im Zeitalter der digitalen Kommunikation. Das ist unser Ziel für heute. Aber um das Morgen oder die Zukunft zu verstehen, ist es manchmal ganz sinnvoll, in die Vergangenheit zu gucken. Und dafür ist es auch sinnvoll, wenn man das in Sachen Essen und Ernährung macht. Und wenn wir mal überlegen, wo kommen wir als Menschen eigentlich her in der Gesundheit, und ähnliches und die Trends von morgen sozusagen verstehen wollen, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir über früher sprechen, beziehungsweise lass uns mal ganz früher starten im alten Griechenland. Denn wenn man in dein Buch schaut, dann ist da auch sowas drin, wie das alte griechische Verständnis von Esskultur und Essen und gesund bleiben. Das war früher Tenor, wenn man da über gesunde Ernährung, ich hasse dieses Wort oder diese zwei Wörter, gesunde
Ja.
Ernährung, also wenn man über gutes Essen und Esskultur sprach, was war da Tenor im alten
Ja.
Griechenland?
Ja. Genau, also vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung, weil du gerade gesagt hast, ne, also ich sehe das ganz genau, oder für meine Arbeit hat sich das total bewährt, dieser Blick in die Vergangenheit, um dann eben Entwicklungen für die Zukunft ableiten zu können, weil ich glaube, ne, anhand der Vergangenheit sehen wir eben so eine ja, Entwicklungslinie, wo wir einfach und wir können viel besser verstehen, wo wir herkommen. Und in meiner Doktorarbeit, ich bin dann auch immer so jemand, ich fokussiere mich nicht so gerne auf kleine Einzelheiten, sondern ich versuche immer so ein großes gesellschaftliches Bild zu sehen, was es dann manchmal auch ein bisschen schwierig macht, weil ich keinen Punkt finde, wo ich dann mit meiner Forschung aufhören soll. Aber in meiner Doktorarbeit habe ich eigentlich versucht, so zentrale Narrative der Essmoral, also so zentrale Aspekte, was bedeutet bei uns in Europa eigentlich gutes oder richtiges Essen? Also wie definieren wir das? Wie haben wir dafür Anhaltspunkte gefunden und wie hat sich das kulturell entwickelt, wo wir heute stehen?
Schön, dass du bei Essence fürs Ohr dabei bist. Wenn du Lust hast, noch mehr von uns zu entdecken, dann haben wir einiges für dich.
Bei Essenz dreht sich alles um gutes Essen und Ernährung. Ganz egal, ob für jung oder alt. Auf unserer Website findest du Rezepte und kannst deinen Termin zur Messung der Körperzusammensetzung buchen. Außerdem findest du alles von Ernährungsberatung über Kurse bis hin zu unseren Angeboten für Unternehmen. Klick dich rein unter www.essenz.hamburg und auf Instagram findest du uns unter essenz.hamburg.
Wenn du selbst Ernährungsexpertin bist oder es noch werden möchtest, dann ist das Essenzwissenswerk genau richtig für dich. Dort findest du Fortbildungen und unser Netzwerk für Austausch und Inspiration. Auf www.essenz-wissenswerk.hamburg und bei Instagram auf essenz.wissenswerk.
Ganz egal, wo du gerade stehst. Wir sind gespannt, wo dich deine Neugier noch hinführt.
Das habe ich versucht zu identifizieren und dann eben untersucht, inwiefern bildet sich das heute in den Diskussionen über Ernährung in sozialen Medien ab. Also sehen wir da einen Unterschied oder ist es immer noch the same old things, die wir schon vor 1000 Jahren diskutiert haben? Genau, und deswegen musste ich dann im alten Griechenland anfangen, weil das ist ja quasi die Wiege der europäischen Kultur und auch die Wiege der europäischen, ja, Esskultur oder Essmoral, könnte man so sagen,
Und auch
weil,
Gesundheit, oder? Also
ja,
auch
auch der
die alten
Gesundheit.
Ärzte waren ja dort,
Ganz
Hippokrates
genau.
und so, ja.
Genau, ja, genau. Also genau, Hippokrates hast du gerade schon erwähnt. Er hat ja eigentlich eins der ersten Ernährungsratgeber geschrieben, könnte man so sagen, damals schon, vor vielen tausend Jahren. Und das Spannende ist eben, wie Hippokrates unsere Gesundheit gesehen hat. Er hat beispielsweise gesagt, du wirst nicht ein Maß oder eine Maßzahl finden, um Gesundheit zu messen, sondern das, was letzten Endes zählt, ist das Gefühl des eigenen Körpers. Also er hat Gesundheit oder das Körpergefühl als ein Bioindikator definiert, um herauszufinden, ob ein Mensch gesund ist oder nicht. Und er hat Ernährung und Gesundheit extrem individuell gesehen. Also er hat seine Ideen auf der Vier-Säfte-Lehre begründet. Das ist so ein altes, ja, man kann es so ein bisschen vergleichen mit traditioneller chinesischer Medizin. Also es gibt so unterschiedliche Charaktere. Ne? Wie die jetzt heißen, spielt jetzt eigentlich keine Rolle, aber es gibt quasi unterschiedliche Richtungen, also eher so eine feurige Richtung, also warm, die dann eben eher anheizt, dir Energie gibt, wo du vielleicht auch so ein bisschen hitzköpfig bist. Und dann gibt es so eine feuchte Energie, die eher so ein bisschen beruhigend ist und die Menschen dann fast so ein bisschen, ja, manchmal lethargisch oder phlegmatisch macht, die so ein bisschen in sich zurückgezogen sind. Und das Ziel von Hippokrates war es immer, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen diesen verschiedenen Aspekten. Und er hat dann Ernährung als eine ganz zentrale Therapie-Präventionsform in der Gesundheit gesehen und hat den einzelnen Lebensmitteln verschiedene Eigenschaften zugewiesen. Er hat zum Beispiel gesagt, Knoblauch wirkt eher anfeuernd durch diese Schärfe, die er hat und erregt die Verdauung an. Und dann gibt es aber auch andere, wie zum Beispiel Haferschleim, das wirkt eher beruhigend. Und wenn wir zum Beispiel einen unruhigen Magen haben, Magensäure, so hat er das nicht genannt, aber so würden wir es heute sagen, dann essen wir Haferschleim, das beruhigt uns dann wieder. Das heißt, bei Hippokrates gab es keine einheitliche gesunde Ernährung, also so sollte jeder Mensch essen, ne, so wie wir das vielleicht heute kennen, sondern es war extrem individuell. Also er hat in diesem Werk, was er geschrieben hat, definiert, wie ist dein Lebensalter, in welchem Stadium befindest du dich gerade, bist du ein Mann oder eine Frau, ist es gerade Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst, bewegst du dich viel, ja, also so ganz viele individuelle Faktoren, die letzten Endes Einschluss oder Einfluss gegeben haben, was denn eine gesunde Ernährung ausmacht. Das heißt, sehr individuell, das Gefühl des eigenen Körpers, heute würden wir sagen, intuitives Essen, hat Hippokrates damals schon geprägt. Und das Spannende ist eben, dieses Werk von Hippokrates wurde dann von einem anderen Mediziner aufgegriffen, Galen hieß der. Und der hat es dann nochmal ein bisschen schöner zusammengefasst, nochmal neu veröffentlicht. Und dieses Werk war über, ja, ich würde mal sagen, bis in die Neuzeit hinein, also bis eigentlich so die naturwissenschaftliche Medizin aufgekommen ist, war das das ausschlaggebende, also das Standardwerk für Medizin und Gesundheit und Ernährung in fast ganz Europa. Also es war über viele hundert Jahre war das ausschlaggebend. Es wurde dann auch, wir sehen ähnliche Ansätze zum Beispiel bei Hildegard von Bingen, ne, die hat ja auch Lebensmitteln, also Kräuterheilkunde und so weiter betrieben und auch in den Klöstern wurde das dann aufgegriffen und so weiter. Aber wir hatten vor der Naturwissenschaft eigentlich, wurde da den Menschen ein sehr intuitiver und individualistischer Zugang zum Thema Gesundheit auch beigebracht. Ne, natürlich gab es bestimmte Regeln, die für alle galten. Aber grundsätzlich, jetzt was das Thema Ernährung angeht, war es schon sehr individuell.
Und das bedeutete ja auch, wenn man noch mehr über Hippokrates spricht, es wurde ja auch beobachtet, also welchen Menschen habe ich eigentlich vor mir? Was hat der denn für Probleme? Und wenn wir jetzt noch mal an das Beispiel, da ist jemand, der ist adipös vielleicht, denken, dann ist ja Adipositas und Adipositas bei jedem Menschen unterschiedlich. Und
Ja.
das heißt, schon Hippokrates hat eigentlich ja beobachtet, welchen Menschen habe ich eigentlich vor mir sitzen. Du hast über den Magen gesprochen. Nicht jeder Magenpatient ist ja auch der gleiche Patient. Ja, warum hat der
Ja.
eigentlich einen aufgewühlten oder unruhigen Magen oder ähnliches? Das,
Genau. Und es gab
das.
halt auch nicht dieses Experte-Laien-Verhältnis, also diese Hierarchie, ne? So hier sitzt der Arzt und der erzählt dir jetzt mal, wie du dich zu fühlen hast. Sondern Hippokrates hat letzten Endes gesagt, also du musst es schon selbst herausfinden. Das kommt, also damit geht auch eine gewisse Verantwortung einher. Ich kann nicht einfach mich in die Ernährungsberatung setzen und sagen, erzähl du mir jetzt mal, wie ich mich zu ernähren habe. Sondern Hippokrates hat gesagt, du musst selbst ein Gefühl für dich entwickeln und selbst herausfinden, was dir gut tut und was für dich gesund ist.
Und damit sind ja auch die heutigen Diätpläne ad absurdum geführt. Also das, was
Ja.
man heute immer noch liest, ja manchmal ist, hier ist der Plan, mach das und dann geht's dir besser. Und du nimmst so und so viel ab oder du dir geht's. Also das ist ja alles das, was eigentlich. Und das ist so schön, warum ich das auch so wichtig finde, was du hier erzählst, ist, denn das ist ja das, was ganz altes Wissen ist, das, was wir heute machen, das funktioniert eigentlich gar nicht. Es hat die Gültigkeit komplett verloren,
Ja.
und wir wissen es eigentlich schon. Heute ist Essen ja mitten in der Gesellschaft angekommen, also jeder spricht eigentlich darüber. Du kannst auf keine, also ich weiß nicht, wie es dir geht, erzählst du auf Partys, was du beruflich machst?
Lieber nicht.
Lieber nicht, ich auch nicht, genau.
Nee.
Also, weil dann hast du das Thema, ne, dann ist es so präsent in den allermeisten Kreisen. Manche haben auch keinen Bock darauf, natürlich darüber zu sprechen. Aber es ist so, dass wir sogar auf Partys das als Thema haben. Ich möchte dann
Absolut.
nicht arbeiten, ich will dann auch nur Party machen und dann, deswegen sage ich meinen Beruf nicht. Aber wie kam es eigentlich, dass Essen jetzt so mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Also das, es ist ein politisches Thema, es ist ein wissenschaftliches Thema. Überall wird darüber gesprochen oder empfohlen und so weiter. Wie ist das gekommen?
Ja, das sind eigentlich verschiedene Entwicklungen. Also wenn wir uns jetzt mal in die Zeit von vor 150 Jahren zurückversetzen, beispielsweise, dann hatte Essen noch eine sehr, also auch kulturell einen hohen Stellenwert, wenn es um so Festtagsessen ging. Aber in erster Linie war es funktional, ne? Es sollte satt machen und es sollte uns vor allen Dingen davor bewahren, dass wir verhungern. Und oft waren Menschen dort noch mit Hungerkrisen, mit Lebensmittelknappheit, mit Lagerungsschwierigkeiten und dergleichen konfrontiert. Und deswegen war Essen, ja, wenn wir uns jetzt so die Maslow'sche Bedürfnispyramide vor die Augen führen, ne, da ist ganz unten
Erklär
in der
sie einmal
Pyramide,
genau. Das weiß
genau,
nicht jeder.
ja, also unten in der Pyramide sind eben Grundbedürfnisse, ne, wie Überleben, ein Dach über dem Kopf zu haben und. Und ganz oben in der Spitze kommt dann erst die Selbstverwirklichung. Und zu der Zeit war Essen noch auf der unteren Schiene angesiedelt. Also es ging beim Essen darum, dass wir satt werden, dass wir überleben, dass wir die Menschen um uns herum gut versorgen können. Und erst mit der Industrialisierung haben wir ja dieses Schlaraffenland bekommen, ne? Also diesen wahnsinnigen Überfluss, dass Essen immer da ist, dass wir in einem normalen Supermarkt circa 30.000 verschiedene Produkte haben, aus denen wir wählen können. Also was für ein Wahnsinn ist das, ne? Ich sage das jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern wirklich paradiesische Zustände. Hätte sich vor 150, 200 Jahren niemals jemand erträumen lassen, dass es sowas mal geben wird in Realität. Und damit sind natürlich diese Grundbedürfnisse in den Hintergrund getreten. Also die wenigsten Menschen, nur ein ganz kleiner Prozentsatz, also ich möchte nicht sagen, dass es niemand ist, aber nur ein kleiner Prozentsatz in Deutschland, muss sich darüber Gedanken machen, ob er verhungert oder ob er überhaupt, genügend Essen hat, um überleben zu können. Und die meisten Menschen haben das Privileg, aus den vielen verschiedenen Produkten, die es gibt, relativ frei auswählen zu können. Also ich kann mich entscheiden, wenn ich sage, ich möchte Gemüse essen, dann kann ich mich überlegen, was für ein Gemüse. Oder ich kann sagen, ich esse lieber Fleisch, ich esse lieber Getreideprodukte, was auch immer. Also ich kann eigentlich frei entscheiden. Und damit hat das Essen eine andere Dimension gewonnen. Na, Essen ist zu einer Identitätsplattform geworden. Das heißt, wir definieren uns über also über unseren Lebensstil, unsere Identität, die Frage, wer bin ich eigentlich, wird im Wesentlichen auch über unseren Ernährungsstil heutzutage verhandelt. Es ist ähnlich wie bei der Mode, ne? Also dadurch, dass es diese Vielfalt an Mode gibt, ist Mode auch immer Ausdruck unserer Identität und genauso ist es beim Essen. Und deswegen auch diese typischen Partygespräche immer, wo man dann irgendwie ein Statement abgibt, wie ich bin Veganerin und mir ist das und das wichtig beim Essen. Und da hat man sofort so ein Bild von einem Menschen im Kopf. Ah, das ist so jemand. Ah ja, dann kauft die bestimmt, hat sie auch bestimmt keinen SUV vor der Tür stehen. Und dann hat sie bestimmt auch Öko-Putzmittel im Schrank stehen und, und. Das heißt, damit geht sofort so ein ganzer Lebensstil einher mit einer bestimmten Ernährungsform. Und also diese Überfluss, das hat dazu beigetragen, aber eben auch, dass andere Identitätsplattformen ein Stück weit in den Hintergrund gerückt sind, zum Beispiel Religion. Also Religion war früher sehr wichtig, ne? Das war, da haben wir Gemeinschaft, sozialen Anschluss, soziale Zugehörigkeit gefunden. Das wird heute von vielen Menschen nicht mehr so stark praktiziert. Vielleicht auch politische Themen teilweise. Also wenn wir jetzt uns so an die 68er-Generation erinnern, da wurde noch sehr viel auch politisch, sich über politische Ebenen identifiziert. Das kommt jetzt natürlich auch wieder. Also Politik hat auch heute wieder eine wichtige Rolle. Aber Essen ist eben für viele ein bisschen unverfänglicher, ne? Und ich kann dann eher darüber meinen Werten, meinen Traditionen oder das, was mir wichtig ist im Leben, auch Ausdruck verleihen über das, was ich esse. Und nicht zuletzt, finde ich auch, haben die sozialen Medien auch dazu beigetragen. Weil bei den traditionellen Medien, da wurde halt über gesellschaftsrelevant, also politische Themen und dergleichen diskutiert. In sozialen Medien können die Menschen selbst bestimmen, worüber sie sprechen, und dann wird eben oft übers Essen gesprochen.
Ist Essen die neue Religion? Also es gibt Zugehörigkeit ja auch über das, was ich esse. Ich ernähre mich vegan und gehöre zu dem Gruppe der Veganern. Oder ich grille gern, also gehöre ich zu den Grillern sozusagen. Oder ich bin Sportler und deswegen Sporternährung und die ganzen Proteinpulver und so weiter oder Nahrungsergänzungsmittel. Oder ich achte auf mich als Frau im besten Alter, sage ich immer, also so rund um die 50 und muss natürlich Nahrungsergänzungsmittel nehmen und deswegen definiere ich mich über die Art der Nahrungsergänzungsmittel, damit ich ja was von mir sozusagen sage, ich halte was von mir und ich achte auf mich. Ist das heute die neue Religion sozusagen, um Zugehörigkeit zu bekommen?
Also, ich würde sagen, Essen ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Feld, um diese soziale Zugehörigkeit zu finden, die Gemeinschaft zu finden und auch die Abgrenzung. Das gehört ja immer zur Zugehörigkeit mit dazu. Wenn ich mich zu einer Gruppe zugehörig fühle, dann grenze ich mich automatisch von anderen ab und sage, das, was ich mache, ist richtig, das, was die anderen machen, ist, na, vielleicht nicht falsch, aber vielleicht auch nicht ganz so richtig, so wie ich das finde. Also die Abgrenzung gehört da immer mit dazu. Wenn wir jetzt über Religion sprechen, dann gehört da ja immer, also ist ja Glaube ganz zentral, ne? Und Glaube auch so ein bisschen als Gegensatz zur Wissenschaft. Also ich brauche keine weltlichen Beweise, um die Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte oder um Dinge für richtig zu halten. Das ist ja, also das ist so ein ganz zentrales Kernelement in der Religion, dass ich eben an etwas Höheres, über mir Stehendes glaube, auch wenn es vielleicht da keine empirischen Beweise dafür gibt. Und das sehen wir also so diesen religiösen Aspekt, den sehen wir vielleicht in Anteilen auch bei Ernährungsstilen. Nicht überall. Also soziale Zugehörigkeit bedeutet nicht gleichermaßen religiöse Aspekte oder Religion. Aber das gibt es natürlich auch, wenn oder restriktive, ne, strenge Ernährungsregeln kommuniziert werden, die wissenschaftlich nicht so 100% fundiert sind, ne? Also wo ich vielleicht mal eine Studie dazu gelesen habe, aber wo eigentlich so die breite Ernährungswissenschaft sagt, nee, das kann man so jetzt nicht sagen, ne? Zum Beispiel, alle Menschen sollten auf Gluten verzichten. Alle Menschen sollten auf Zucker oder niemals in ihrem Leben Zucker essen. Oder Zucker ist Gift für den Körper und solche Sachen. Also so extreme Aussagen, wo ganze Lebensmittelgruppen für alle Menschen pauschal verteufelt werden oder damit auch Heilsversprechen gemacht werden. Ne? Sehen wir ja in der Krebstherapie extrem gesundheitsgefährlich, welche Versprechen da teilweise gemacht werden. Ne? Isst kein Zucker mehr und dann kannst du dir die Chemotherapie sparen und solche Sachen. Das ist wissenschaftlich nicht fundiert und da kann man schon fast sagen, ja, das hat fast schon so ein bisschen was, ne, auch diese Clean-Eating-Bewegung, sage ich mal, da sehe ich dann schon auch so ein bisschen religiöse Aspekte, wo es dann weniger darum geht, ich versuche eine empirische Evidenz zu finden oder ich bin so auf der Suche nach meiner Wahrheit, was mir individuell gut tut, sondern dann geht es darum, wenn du zu dieser Community dazugehören möchtest, dann musst du immer auf die und die und die Lebensmittel verzichten oder du musst dich genau so und so ernähren. Ne?
Ja.
Also das hat auch einen total wichtigen sozialen Aspekt. Wir sehen das ja bei den religiösen Speisegeboten im Judentum oder auch im Islam, dass über Esskultur soziale Zugehörigkeit hergestellt wird. Das finde ich auch total faszinierend. Also finde ich sehr spannend.
Ja, und da kann man jetzt richtig noch mal eintauchen.
Ja.
Aber ich glaube, insgesamt sind wir wirklich auf dem Irrweg mit diesen Dingen, weil es Menschen in der Regel nicht besser geht. Es gibt vielleicht eine Sicherheit, eine Art von Sicherheit, aber insgesamt ist jede restriktive Vorgehensweise eine, die einen auch einschränkt und deswegen, glaube ich, nicht nur Vorteile hat und uns insgesamt nicht besser gehen lässt. Und
Ja.
und ich glaube, noch etwas läuft verdammt schief und ich würde gerne deine Einschätzung haben. Wir reduzieren Essen ja auf Ernährung. Also wir reden über Zahlen wie Kalorien, wie Nährstoffmengen, also was weiß ich, 120 Gramm, Milligramm Kalzium pro 100 Milliliter Milch oder was auch immer, müssen da drinnen sein, das reguliert. Oder wir brauchen 1000 Milligramm Kalzium am Tag, um gesund zu sein. Und auch das Gewicht wird ja in Zahl ausgedrückt und dann irgendwie eingeschätzt. Also wir nehmen ständig Zahlen und vergessen eigentlich das Gefühl.
Ja.
Findest du nicht auch, dass das ein Irrweg ist?
Ja, also das Spannende, weil wir vorhin über Hippokrates gesprochen haben und diese individuelle Ernährungsform. Das Spannende ist ja, dass die Ernährungswissenschaft, also wir haben dann mit diesem naturwissenschaftlichen Blick versucht, alles in Zahlen zu fassen und alles zu quantifizieren, was nicht möglich ist. Viele Dinge können nicht in Zahlen kommuniziert werden, wie zum Beispiel der Geschmack, individuelle Vorlieben, Esskultur oder auch, wenn ich so ein Magengrummeln verspüre oder ich merke, ich esse zwar abends einen Salat, weil ich irgendwo gehört habe, dass das gut, also dass das gut sein soll, aber es macht mich nicht satt. Ich werde irgendwie nicht satt davon. Und das kann ich nicht in Zahlen fassen, ne? Also auch wenn die Kalorienzahl vielleicht stimmt, aber trotzdem habe ich so ein Gefühl, dass es mir irgendwie nicht gut tut. Und das kann ich nicht quantifizieren. Und das ist das Problem, was die Naturwissenschaft mit sich bringt und jetzt auch durch die Digitalisierung noch verstärkt wird. Also wenn wir eine Smartwatch am Arm tragen, dann müssen wir uns immer vergegenwärtigen, das liefert mir einige Hinweise. Aber eine Smartwatch ist nicht in der Lage, meinen ganzen Gesundheitszustand wiederzuspiegeln, sondern nur mini kleine Ausschnitte von den Zahlen, die wir eben in Zahlen fassen können. Und das ist die Gefahr dabei. Und das Problem ist eben, wenn wir Ernährung auf diese Aspekte reduzieren, weil dann eben ganz wichtige Aspekte außen vor gelassen werden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Spannende finde ich ja, wir kommen jetzt mit der Naturwissenschaft langsam an so einen Punkt, wo wir merken, wir können auch wissenschaftlich nachweisen, dass eigentlich das, was Hippokrates gesagt hat, schon auch seine Richtigkeit hat. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel das Stichwort personalisierte Ernährung anschauen, da haben wir schon festgestellt, Ernährungsempfehlungen wirken nicht bei allen Menschen gleich, sondern die sind total individuell. Oder die ganze wissenschaftliche Forschung zum Thema Mikrobiom, wo auch wir da festgestellt haben, wow, krass, wir haben hier eigentlich so einen, wie so einen zusätzlichen Organismus in unserem Darm, der nochmal ein totales Eigenleben führt und zum Beispiel eine Auswirkung darauf hat, ob wir jetzt, wenn wir eine Tomate essen, einen Blutzuckeranstieg haben oder keinen Blutzuckeranstieg haben. Na, und das ist ja total relevant. Und da merken wir plötzlich, also können auch naturwissenschaftlich fundiert nachweisen, Ernährung ist total individuell. Und das finde ich spannend.
Ja, und eben haben wir ja über Religion und Glaube gesprochen. Und gerade das Thema Longevity ist ja auch der Glaube, wenn ich das heute mache, habe ich das lange gute Leben. Das ist ja auch ganz viel Glaube, weil der Beweis muss ja erstmal angetreten werden, dass ich auch wirklich 80, 90, 100 oder mehr Jahre alt sein werde, um gesund zu sein. Also da ist ja auch Glaube ganz, ganz viel mit von betroffen. Und der letzte Podcast oder die letzte Folge war mit dem Professor Dr. Stefan Barth, der dir auch sehr vertraut und bekannt ist. Und da kam eigentlich das neue Denken da rein, dass der Glaube auch mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dieses Thema Longevity über die Mitochondrien. Also wir haben auch da ein Maß aus der Naturwissenschaft, um zu sagen, ja, die Mitochondrien spielen hier eine ganz große Rolle auf Zellebene. Also etwas, womit wir überhaupt gar nichts zu tun haben, aber wir können feststellen, dass all dieser gesunde Lebensstil, und jetzt verlassen wir ja das Thema Essen, sondern denken übers Leben insgesamt nach, tatsächlich eine Auswirkung auf die Mitochondrien hat. Und wenn es denen gut geht, haben wir das lange gute Leben. Also auch tatsächlich etwas für unsere Gesundheit getan. Und endlich ist dieses Gefühl von, ja, wenn ich meinen Lebensstil insgesamt nicht so extrem führe, also keine Extreme, sondern das Mittelmaß, etwas, was ähnlich schwer ist ja, also das Mittelmaß zu leben ist immer sehr schwer, finde ich, nicht zu übertreiben, dann haben wir, oder nicht zu untertreiben, dann haben wir etwas tatsächlich für unser langes, gutes Leben getan und können auch ja, die Naturwissenschaft heute nutzen. Und jetzt geht es ja noch ein bisschen weiter. Also wir haben Zahlen, die wir nutzen. Und jetzt wollen wir auch noch Makro- und Mikronährstoffe haben. Und dann sind wir bei Lebensmitteln, die auf einmal moralisch werden. Und das fand ich so spannend an deinem Buch, nämlich, dass man sagt, ja, Proteine sind wichtig und wir brauchen ungefähr diese oder jene Menge, ja, oder andere Stoffe wie Zucker, hast du eben gerade gesagt. Also kein Zucker, weil dann sind wir gut, ist der Beweis, ist erstmal zu bringen. Aber jetzt werden ja Lebensmittel moralisch. Und da sind wir bei deinem Buch, ja, die Moral des Essens. Und wir haben, ja, also wie geht das jetzt? Eva, hilf mir. Also wie geht, also ich denke jetzt so an Fleisch, Milch, Zucker. Wie werden Lebensmittel moralisch gut oder schlecht?
Also indem wie wir in unserer Kultur bestimmte Lebensmittel verwenden oder auch welche Eigenschaften ihnen zugeschrieben werden, erhalten sie eine symbolische Bedeutung, ne? Also sie werden symbolisch aufgeladen, könnte man sagen. Man kann auch von einem kulinarischen Code sprechen, also einer kulinarischen Sprache, die unbewusst vermittelt wird, in unserer Kultur überall vorhanden ist. Extrem komplex ist, aber die sofort jeder versteht. Ne? Beispiel, ich sage weibliches Essen, männliches Essen. Da könnte man jetzt sagen, ach Eva, das ist doch überholt heutzutage. Also in so einer Welt leben wir doch nicht mehr mit so einem traditionellen Rollenverständnis. Aber ich glaube, wenn wir jetzt 100 Leute befragen würden, dann würden ziemlich ähnliche Bilder in den Köpfen auftauchen. Ne? Ich kann das immer mal daran verdeutlichen, dass wenn ich früher in meiner Heimat in einem Gasthaus essen war, also ich komme aus der Gegend von Franken und da gibt es zum Beispiel Schäufele und dann sind wir da hingegangen und ich liebe das, ne, in so einem guten Gasthaus, das ist so ein Schweineschulterstück zu essen. Und dann bin ich da mit meinem Mann hingegangen und der hat vegetarisch gegessen, das einzige vegetarische Gericht auf der Karte bestellt und eine Apfelschorle und ich habe Bier und Schäufele bestellt. Und dann kannst du dir, glaube ich, ausdenken, was dann passiert ist. Die Kellnerin hat natürlich die Gerichte vertauscht. Ne? Mein Mann hat sie den Schweinebraten und das Bier hingestellt und mir die Apfelschorle und das vegetarische Gericht. Und das ist das, was ich mit kulinarischem Code meine. Also Jedes Lebensmittel, jedes Gericht überträgt automatisch auch kulturelle Informationen. Und da können wir uns überhaupt nicht dagegen wehren. Ich weiß auch nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, Heike. Wir haben vorab über ernährungswissenschaftliche Kongresse gesprochen, auf denen du in letzter Zeit warst. Und überall, also bei vielen, wird auf dem Titelbild so ein grüner Apfel verwendet, ne? Warum eigentlich? Also auch auf Ernährungsbroschüren ist immer wieder taucht dieser Apfel auf, weil er eben für frische Gesundheit, kalorienarmes, snackiges Lebensmittel steht. Also so die Vorstellung von Gesundheit verkörpert quasi. Und wenn wir jetzt aber uns Fleisch zum Beispiel hernehmen, was ja auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist in unserer Gesellschaft heutzutage, dann können wir auch da sagen, Fleisch ist eigentlich eins mit am stärksten symbolisch aufgeladenen Lebensmittel in unserer Kultur. Ne? Fleisch war, also früher war es so, dass sich nur die Wohlhabenden sich es leisten konnten, viel Fleisch zu essen. Deswegen ist Fleisch ein Symbol für Wohlstand heute noch. Es ändert sich ein bisschen in unserer Gesellschaft, weil heutzutage Fleisch also in Deutschland sehr günstig ist. In Schwellenländern zum Beispiel, also Indien, was ja traditionell eher eine vegetarische Esskultur hat, da steigt der Fleischkonsum enorm an mit steigendem Wohlstand, weil für die Menschen das eben ein Symbol ist, ich kann es mir jetzt leisten, Fleisch zu essen. Gleichzeitig gehört zum Fleisch natürlich das Tiere töten. Das heißt, es ist auch ein Symbol für Gewalt, für Macht, für die Überlegenheit für des Menschen gegenüber der Natur. Also ich kann Tiere halten, zähmen, mir zu eigen machen, mir aneignen. Und weil der Wohlstand und die Macht in unserer Kultur und in der patriarchalen Gesellschaft traditionell den Männern gehört, ist es auch ein sehr starkes Symbol für Männlichkeit. Ne? Also wir können sagen, Fleisch steht für Macht, Gewalt und Männlichkeit. Und das ist auch heute noch so. Also ja, spannend finde ich zum Beispiel, wenn man sich vegetarische Bewegungen anschaut. Also das gab es sowohl im alten Griechenland bei den Pythagoreern, das waren so die ersten Vegetarier, aber auch um Ende des 19. Jahrhunderts. Hat sich die Lebensreformbewegung etabliert, das waren so die ersten Ökos und dann die 80er Jahre Anti-Atomkraftbewegung, die auch vegetarisch sich ernährt hat. Und da ist die vegetarische Ernährung dann eben ein Zeichen davon, sich von diesen Machtstrukturen zu lösen. Die Pythagoreer zum Beispiel, die sind dann in die Wüste gegangen, haben dort Askese betrieben, um zum Seelenheil zu gelangen, Erleuchtung zu finden. Oder auch in den Klöstern gab es dann Fastentage, weil man da den Verzicht auf Fleisch damit assoziiert hat, dass man eben seine körperlichen Gelüste auch kontrollieren kann, dass man sich unter Kontrolle hat, dass man somit auch nicht Sklave seines Körpers ist, sondern zu einem Seelenheil gelangt. Ne? Also ich muss immer dazu sagen, ich rede jetzt, das ist nicht meine persönliche oder wissenschaftliche Meinung, also dass es festgeschrieben ist, sondern das sind kulturelle Symbole, in denen ich spreche, die aber, glaube ich, viele Menschen auch verstehen oder wissen, was ich damit meine, ne? Wenn ich sage, Fleisch ist so ein kulinarisches Symbol, was ganz zentral ist. Ne? Und
Absolut. Und das, wo ich mich gerade wiederfinde, ist, stimmt. Und wo hat man das eigentlich noch alles, dass wenn man, ich sag jetzt mal, ich bin ja auch viel in der Dentalmedizin, also Zahnmedizin. Und wenn jetzt jemand da irgendwie ein Quetschi seinem Kind gibt, dann denke ich ja nicht nur an den ganzen Müll, sondern mittlerweile auch an die Bakterien und die armen Kinder. Und hoffentlich machen die schon Zahnpflege bei denen. Weißt du, also so, das sind ja alles Dinge, die, oh Gott, wissen das die Eltern, beziehungsweise haben die keine Einsicht, dass sie da eine Verantwortung tragen. Das sind ja alles Dinge, die in unseren Köpfen abgehen, wenn wir eine Symbolik einem Lebensmittel, und da gibt es wahrscheinlich zig, vielleicht sogar jedes Lebensmittel, was irgendeine Symbolik hat, oder gibt es so die Schweizer unter den Lebensmitteln, die so neutral sind und die total objektiv betrachtet werden können.
Naja, also man kann es vielleicht andersrum sagen, dass es durchaus Lebensmittel gibt, die eine sehr hohe kulturelle Symbolik mit sich tragen. Dazu gehört zum Beispiel eben auch der Zucker, ne? Stichwort Quetschi steht ja auch so für diesen hohen Fruchtzuckergehalt, der dann auf die Zähne trifft und so weiter und da Schäden verursacht. Zucker hat auch eine total spannende Kulturgeschichte, auf die ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen kann. Aber ich kann letzten Endes sagen, Zucker steht eben auch für Wohlstand. Also Zucker ist mit dem Kapitalismus in unsere Gesellschaft gekommen, ist auch ein sehr kapitalistisches Lebensmittel. Es ist ein Lebensmittel, was traditionell auch durch Ausbeutung von Sklaven angebaut wurde. Es hat auch so was mit westlicher Überlegenheit zu tun und dergleichen. Und es ist einfach so die süße Versuchung in Reinform. Und damit steht Zucker auch so ein bisschen für, du hast dich eben nicht so unter Kontrolle, ne? Und du gibst dich so deinen Gelüsten hin. Also es ist auch ein Lebensmittel, was jetzt im Vergleich zum Fleisch eher den Frauen zugeordnet wurde, traditionell. Also zum Beispiel an den französischen Adelshöfen, als dann diese Patisserie sich entwickelt hat oder auch der Kakao dann Einzug gehalten hat, das wurde von den Damen zelebriert, ne? Also sowohl von den Mätressen, aber auch von den weiblichen Adeligen, die haben dann Kakao mit Zucker getrunken, Kaffee mit Zucker. Und das ist so ein ganz typisches, ja, die süße Versuchung. Also es hatte auch so ein bisschen was verrucht Erotisches teilweise sogar, und steht damit auch heute noch so ein bisschen für ein Lebensmittel, was ja einerseits das Leben genießen, andererseits aber auch so ein bisschen sündhaft sich nicht unter Kontrolle zu haben.
Und das ist immer mit Verführung auch, oder?
Ja,
Also das
genau.
ist ja auch so ein bisschen sexuell aufgeladen, von Lebensmitteln sich verführen lassen oder ja, also ach, es gibt so viele Bedeutungen, die Lebensmitteln zugeordnet werden. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir das Essen nur auf Wissen und Zahlen reduzieren, dann sehen wir nur ein ganz kleines Spektrum von dem, was Menschen tatsächlich bewegt, irgendwas zu essen.
Absolut.
Und Wissen ist jetzt, glaube ich, verstehen die allermeisten mittlerweile, wenn man dir zuhört und woher das kommt und wie wir auf Lebensmittel blicken, dass die Zahl an sich überhaupt nicht dazu führt, warum wir Dinge essen, die wir essen. Ja,
Nein, überhaupt
sondern
nicht, gar nicht.
das
Also wir
ist.
können eigentlich wirklich sagen, unser Essverhalten ist durch zu 80 bis 90% von sozialen, kulturellen und psychologischen Aspekten bestimmt. Von unserer Alltagsroutine, die wir haben, unserem sozialen Umfeld. Und das ist ja manchmal auch so der Fehlschluss, den wir haben. Also, dass wir denken, und auch wir, damit meine ich jetzt auch uns Ernährungswissenschaftlerinnen, dass wir denken, wir wären rational gesteuerte Wesen. Also, so, ich brauche nur das Wissen zu haben, die Information, und dann treffe ich die vernünftigste Entscheidung. Also, das, was für mich am besten ist. Aber das ist einfach nicht so, ne? Und das ist auch, bei mir ist es auch nicht so. Also, wo kämen wir denn da auch hin? Also, wenn wir uns zum Beispiel nicht auf unsere Routinen verlassen könnten, dann müssten wir jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, eine rationale Abwägung treffen zwischen diesen 30.000 verschiedenen Produkten und die ganzen Nährwerttabellen checken und, und. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch da, selbst wenn wir versuchen, rational zu handeln, also auf Vernunftbasis, dann gibt es ja auch nicht immer die eine richtige Lösung. Ne? Also auch da gibt es ja Zielkonflikte einfach. Ne? Was ist mir jetzt wichtiger? Oder worauf möchte ich verzichten? Was möchte ich in mein Leben reinbringen? Oder welche Werte sind mir wichtig? Das spielt immer eine extrem große Rolle.
Ja, absolut. Und um ein Beispiel ist, um das so richtig, richtig deutlich zu machen. Also, du redest schon über unsere Ökotrophologinnen. Ich war also essen, es war ein sonniger Abend und da war die Eisdiele gegenüber. Und ich habe dann gesagt, wir müssen dann tatsächlich nochmal dahin gehen, um dieses Eis zu probieren. Okay, gesagt, getan, haben wir gemacht, schlecken das Eis, wir gehen nach Hause, treffen wir Freunde auf der Straße, Bekannte auf der Straße, die sagen, Heike, du isst ein Eis in deinem Beruf, dann können wir ja auch. Und das ist ganz interessant gewesen, was man da alles rausholen kann, weil, also erstens, ja, wir essen auch einfach nur, auch wenn wir ganz viel Wissen haben, wir sind auch neugierig, wir essen auch Eis, wir essen es auf der Straße nebenbei. Und was wir denn auch für ein Bild auf andere haben, als wenn wir gar kein Eis essen würden oder vielleicht auch kein Alkohol trinken würden oder Fleisch essen oder was auch immer, moralisch wertvoll ist. Ich möchte noch mal mit dir auf das Thema Longevity kommen, weil dieses Vermeiden bestimmter Lebensmittel beziehungsweise der Mehrwert anderer Lebensmittel. Im Moment in den sozialen Medien sind ja die Ballaststoffe wieder ganz hoch im Kurs. Dann merkt man immer, wie alt man geworden ist, weil jetzt wiederholen sich Dinge schon. Also Ballaststoffe sind hoch im Kurs. Skyr ist gerade zum Teil ausverkauft in Supermärkten. Also manche Lebensmittel entwickeln eine Renaissance. Ja, die kommen jetzt wieder, sind wieder angesagt mit neuen Dingen. Mit dem Traum verbunden auch, das lange gute Leben zu haben, Longevity. Was machen die sozialen Medien? Und jetzt sind wir in der Zukunft angekommen oder in der Gegenwart, sage ich mal, und auch vielleicht in die Zukunft denken. Was machen die sozialen Medien eigentlich richtig, dass sie Lebensmittelbestandteile wie Ballaststoffe wieder so in den Vordergrund kriegen, dass Leute mich in der Ernährungsberatung fragen, welche Lebensmittel sind eigentlich sehr ballaststoffreich? Denn ich habe gehört, die sind sehr wertvoll für mich. Wo ich denke,
Ja.
das haben wir doch schon immer gesagt. Aber jetzt aus den sozialen Medien kommt dieser Hype. Also da passiert was in den sozialen Medien, was die Influencer sehr, sehr richtig machen. Und ich finde
Ja.
das auch faszinierend toll, was da passiert. Nicht alles, aber ich finde es erstmal die Frage an dich. Was können Influencer oder Foodfluencer mehr als wir Fachexpertinnen?
Ja. Also ich muss erstmal ein großes Lob an dich aussprechen, wie du diese Frage formuliert hast. Ich bin da so dankbar drüber, weil wir sprechen meistens über die negativen Auswirkungen von sozialen Medien. Und ich finde gerade wir Ernährungsexpertinnen, wir müssen uns echt mal die Frage stellen, was können wir eigentlich aus sozialen Medien lernen? Weil nicht ohne Grund suchen die Menschen ja maßgeblich dort nach Ernährungs- und Gesundheitsinformationen. Das ist so eine der drittwichtigsten Informationsquelle nach Freunden, Familie und Bekannten, wenn es um diese Informationen geht. Und das spricht die Leute an, es holt sie ab, die finden das toll. Und da müssen wir uns echt mal die Frage stellen, also genau diese Frage stellen. Also ganz toll. Was ich spannend finde im Rahmen von einem Forschungsprojekt, über das wir vielleicht am Ende nochmal sprechen können, habe ich ganz viele qualitative Interviews mit Content-Creatern geführt, die erfolgreiche Ernährungs- und Gesundheitsaccounts betreiben, also die diese Kommunikation sehr gut können. Und eine dieser Influencerinnen hat zu mir gesagt, Eva, meine Followerinnen, die sind voll mit Wissen, die informieren sich, die sind interessiert, die wollen es richtig machen, die sind motiviert und wissen extrem viel über Ernährung. Aber sie wissen nicht, wie sie diese Informationen in ihren Alltag reinkriegen. Und dann komme ich. Das hat sie so schön gesagt. Also sie hat gesagt, das, was meine Followerinnen brauchen, ist nicht noch mehr Wissen und noch mehr Informationen, sondern das, was sie brauchen, ist der Transfer in den Alltag. Ich als Role Model stehe dann da und sag ihnen, so sieht mein Frühstück aus. Und so mache ich Meal Prep, wenn ich im Büro arbeite. Und so bereite ich eine Aubergine zu, zum Beispiel. Und das ist das, was die Leute sich wünschen. Also den Transfer in den Alltag und die Orientierung. Also Informationen brauchen wir wirklich nicht noch mehr, ne? Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Funktion, die wir als Expertinnen einnehmen müssen für die Zukunft. Nicht noch mehr Wissensvermittlung, sondern Orientierung zu schaffen. Wir sind die Anlaufstelle, wo ihr eure Fragen loswerden könnt und wo ihr die Informationen, die ihr habt, einordnen könnt. Und wie die Influencerinnen das machen, ist einfach durch extrem alltagsnahe, sehr, sehr einfache Kommunikation. Du hast gerade das Thema Ballaststoffe angesprochen und das kann man mal ganz gut als Beispiel hernehmen. Na, wenn wir zum Beispiel auf der Seite der Fachgesellschaften, auf der Internetseite gucken, da finden wir wahnsinnig tolle, fundierte wissenschaftliche Informationen, warum Ballaststoffe gut sind, welche Studien und worauf das basiert und welche Funktionen und so weiter. Aber es ist halt ein ellenlanger Text. Ne? Wenn wir jetzt in sozialen Medien gucken, dann wird da erstens mal nicht von Ballaststoffen gesprochen, was ja als Wort schon mal sehr unattraktiv ist. Es klingt so nach Ballast,
Ja, und
okay.
oh, also ja,
Sondern
unsexy.
da sprechen die Leute von Fibermaxing. Klingt total sexy, finde ich.
Ja, Maxing ist
Fibermaxing.
sowieso gerade Maxing, also Maxing,
Genau.
das Wort hörst du jetzt viel, gell?
Genau. Und in dem Wort, ne, also wenn du mal Ballaststoff, das ist ein Stoff, der mir Ballast beschert. Und Fiber-Maxing, da steht ja schon, die Verhaltensänderung steckt ja schon im Wort drin. Also ich nehme den Fiber und versuche den zu maximieren, ne? Also ich versuche meinen Ballaststoffgehalt zu erhöhen in der Ernährung. Und dann ist die Kommunikation ganz, ganz wenig Text, sehr viele Bilder, sehr viel Bildsprache, sehr viel Role Models, so mache ich das, ne? Also ganz nahbare, alltagsnahe Funktionen. Und wenn ich Informationsvermittlung betreibe, dann ist es immer runtergebrochen auf ganz wenige Stichpunkte. Warum sind Ballaststoffe wichtig? Die drei wichtigsten Stichpunkte. Und der Transfer, was hat das jetzt mit mir zu tun? Also aus den drei Gründen sind Ballaststoffe wichtig und für deine Gesundheit bedeutet das erstens, zweitens, drittens. Ne? Also der Transfer ins Leben, die alltagsnahen Informationen. Und in meiner Forschung zum Thema Ernährung in sozialen Medien gucke ich mir zum Beispiel auch regelmäßig Hashtags an, welche erfolgreich sind, welche nicht und so weiter. Ein Hashtag, der immer geht, ist Rezepte, schnelle Rezepte, 15-Minuten-Rezepte und. Die Leute wollen immer Rezepte haben. Ich glaube, das kennst du aus deinem Berufsalltag auch. Und
Nichts geht
darüber
so
kann.
gut wie Rezepte.
Genau.
Und ich kann das total verstehen. Weißt du, ich
Ja,
kann das
weil.
total verstehen. Ich will auch, wenn ich einen Fernseher mir kaufe, nicht wissen, wie der Fernseher funktioniert, sondern macht er das, was ich brauche? Ja. Und ma
Und
wo
wo
mache
ist
ich
die
ihn an und aus?
Fernbedienung?
Ja, wo ist
Ne?
eigentlich die
Genau, genau,
Fernbedienung? Ja,
genau.
genau.
Und nichts anderes ist ja ein Rezept letzten Endes. Es ist eine
Ja.
Handlungsanleitung. Ne? Es zeigt dir Schritt für Schritt, wie du das mit der Ernährung umsetzen kannst. Und deswegen lieben Leute Rezepte so gerne, weil sie einfach ja, unseren Alltag für Handlung für unseren Alltag bereitstellen.
Ja, also ich kann das total. Und sie machen es halt auch in den sozialen Medien. Also vielleicht darf ich dich das auch fragen. Die Videos, die manchmal am besten ankommen, sind die nicht die professionell hoch aufgelösten, ich sag jetzt mal Glanzmagazine, sondern die, wo du das Gefühl hast, ey, die kenne ich. Das ist mein, also die ist ja wie meine Freundin oder die ist schon meine Freundin oder mein Freund, weil ich dem schon so lange folge und der mir so vertraut vorkommt.
Genau,
Ist da
genau.
was?
Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weswegen zum Beispiel sich Fachorganisationen oder Behörden oft schwer tun, eine große Reichweite in sozialen Medien zu bekommen. Wir hatten das mal eine Zeit lang während Corona, ne, da hat das RKI, der Twitter-Account von RKI ist explodiert, weil plötzlich alle Leute diese Fachinfos vom RKI haben wollten, also vom Robert-Koch-Institut. Aber eigentlich, wenn wir jetzt nicht so eine Ausnahmesituation haben, dann mögen die Leute nicht so diese unpersönliche Information. Und ich habe neulich erst mit der Behörde gesprochen und da hatten die gesagt, sie haben im Rahmen von einem Projekt versucht, einen Instagram-Account aufzusetzen. Sie haben das jetzt wieder eingestellt, weil zu zeitintensiv, zu personalintensiv. Aber sie haben da Geld reingesteckt. Sie haben versucht, es wirklich professionell gut zu machen. Vielleicht auch eine Marketingagentur beauftragt. Ich weiß es nicht. Und hatten nach 1,5 Jahren nur 2000 Follower. Und dann kenne ich aber einen anderen Ökotrophologen, der super erfolgreiche Social-Media-Kommunikation macht. Der hat im letzten halben Jahr 30, 40.000 Follower dazu gewonnen, ne? Und das ist eben genau das Problem. Wenn ich als Behörde in sozialen Medien auftrete, dann ist die Kommunikation oft viel zu unpersönlich. Ich muss mich trauen, als Eva-Maria Endres als Person dort in Erscheinung zu treten. Ich muss mit meinem Gesicht, mit meiner Person, mit meinen Fehlern, Unzulänglichkeiten, mit meinem Leben auch so ein bisschen, mit meinem Alltag dort aufzutauchen. Das ist das, was die Menschen abholt und was sie anspricht. Und dadurch entsteht eben dann diese parasoziale Beziehung. Das bedeutet, es ist eine Beziehung, die einseitig eigentlich ist, ne? Also früher gab es das auch. Ich hatte so eine Musikband, die habe ich immer gehört und ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Sänger. Ich folge dem schon so lange. Ich habe ein Poster von ihm über meinem Bett hängen. Und ja, ich kenne diese Person. Und ähnlich ist es eben jetzt mit den InfluencerInnen, dass wir eine ganz, ganz enge Beziehung zu denen aufbauen. Also die sind fast wie Freunde für uns oder wie Familienmitglieder. Und ja, so sprechen die halt auch mit uns. Also das finde ich auch spannend, weil die Influencer, die ich interviewt habe, viele von denen haben gesagt, wenn es so um das Thema Zielgruppen ging, ne, dann haben die gesagt, ich stelle mir da nicht eine Zielgruppe vor, sondern ich habe mir teilweise eine richtige Persona gemacht. Ne, das ist Renate, die ist 45 Jahre alt, die hat zwei Kinder, sie hat den und den Beruf und, und. Und wenn ich dann so ein Reel einspreche, dann spreche ich nicht zu meinen Followern, sondern ich erkläre das Renate. Ne? Und so kommt die Kommunikation dann auch auf einer persönlichen Ebene an.
Ja, das ist lustig, was du gerade sagst, denn ich bin ja Buchautorin und ich habe mir tatsächlich Bilder von Personen, die ich ansprechen möchte, also auch aus dem Netz einfach irgendwelche Persona gezogen und habe die beim Schreiben vor mir liegen gehabt, dass ich dachte, wenn ich das der jetzt erkläre, ja, wie würde ich es formulieren? Ja, und das ist genau das, was ich finde, das Schreiben denn so schön macht, weil das ansonsten ist Schreiben ja auch allein und vorm Rechner sitzen. Aber dann war es auf einmal ganz was Persönliches und das war ganz schön. Das war ganz toll. Jetzt bei aller, also ich bin wirklich fasziniert von Influencern und Foodfluencern und gleichzeitig muss ich sagen, es gibt ja solche und solche, wie immer. Und warum, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, wir wollen die Influencern folgen, ein Tipp mitgeben oder so, ja, ist ja das ein oder andere an Infos kritisch zu betrachten. Die Frage ist ja, wie kann man eigentlich Menschen befähigen, also Kompetenzen aufbauen, dass Personen, die in den sozialen Medien halt rumsurfen und scrollen, dass man das eine von dem anderen unterscheiden kann. Also welche Information ist eigentlich eine richtige und eine glaubwürdige? Und welche ist auch eine, wo man sagt, also die ist jetzt wirklich Humbug. Ja, also das ist, oder gar gefährlich, sowas wie, wenn du Zucker isst, kommt die Krebserkrankung. Oder wenn du Zucker isst, ist die Faltentiefe in deinem Gesicht so und so viel Zentimeter tiefer oder was auch immer, ja. Wie kann man das eine von dem anderen unterscheiden lernen?
Also das Ultimative gibt es natürlich nicht, ne? Sondern selbst ich als Ernährungswissenschaftlerin scrolle durch Instagram und da passiert selbst mir, obwohl ich ja das studiert habe und über Jahre praktiziere, dass ich mal einen Post habe, wo ich sage, klingt spannend, ist das denn wirklich so? Oder sollte ich jetzt auch irgendwie Kollagen nehmen? Oder irgendwie klingt es schon glaubwürdig. Dann muss aber selbst ich immer noch mal Studien recherchieren, noch mal nachgucken und noch mal nachlesen. Also so hundertprozentig gefeit davor ist man letzten Endes natürlich nie. Aber bevor ich jetzt so ganz konkrete Tipps nenne, will ich einmal noch mal kurz sagen, es wird da oft von dem Algorithmus als so eine unbekannte große Macht gesprochen. Der Algorithmus ist ja letzten Endes aber auch nur durch unser Nutzerverhalten gesteuert. Das heißt, er versucht, uns die Inhalte zu zeigen, die uns gefallen. Und das heißt, wir als Nutzerinnen und Nutzer haben da auch eine große Verantwortung, beziehungsweise können unseren Algorithmus auch trainieren, uns die Dinge zu zeigen, die wir gerne sehen möchten. Das funktioniert nicht immer 100%, da spült es trotzdem auch immer mal komische und Falschinformationen rein und so weiter. Aber wir können das schon auch ein Stück weit in die Hand nehmen. Und ich sage dir, also ich sage dann immer, man sollte regelmäßig wie so eine digitale Hygiene betreiben und immer mal seinen Feed durchforsten. Und da sehe ich das ähnlich wie Hippokrates. Schau einfach mal, was dir gut tut. Ne? Also guck einfach mal, wenn du einen Post von dieser Influencerin liest, ob es dir danach besser geht oder schlechter. Ob du danach ein schlechtes Körpergefühl hast, dich im Spiegel mit einem kritischeren Auge betrachtest, ob du das Gefühl hast, du musst jetzt schnell auf irgendwas verzichten oder irgendwelche Produkte kaufen, damit du glücklich bist. Oder ob es bei dir wirklich ein Gefühl von Motivation, Lebensfreude, von, ach, das hat mir jetzt gut getan und jetzt fühle ich mich wirklich ausgeruhter, besser, entspannter als vorher. Ne? Und diese Posts, die einem nicht gut tun, die aktiv blockieren, die Accounts oder löschen oder auch anklicken, ich möchte die nicht mehr gezeigt bekommen. Und die Posts, die einem gut tun, liken, teilen, speichern, einen Kommentar drunter hinterlassen. Und so trainiert man den Algorithmus, einem auch eher positive Sachen anzuzeigen. Und so profitiert man dann auch von sozialen Medien. Also man kann aus sozialen Medien auch sehr viel lernen, sich Wissen aneignen und auch eine Motivation finden, zum Beispiel eine neue Gesundheitsroutine aufzubauen oder Teil von so einer Community zu sein. Aber da erstmal so eine digitale Hygiene nach dem eigenen Bauchgefühl betreiben. Das wäre mal das Erste. So Hinweise von außen oder Kriterien, die einem da vielleicht noch helfen können, ist erstens, wie ist der Umgang mit Werbung? Also wird Werbung immer gut gekennzeichnet? Werden Produkte, die vielleicht auch eine medizinische Wirkung haben, wie Nahrungsergänzungsmittel, wird da darauf hingewiesen, dass ich nochmal Rücksprache mit meiner Ärztin halten sollte und solche Dinge? Also wie wird damit umgegangen? Der zweite Punkt ist, gibt es irgendeine Form von fachlicher Qualifikation? Das ist natürlich nicht der Nonplusultra-Punkt. Also auch Menschen mit einem Doktortitel erzählen manchmal Quatsch, aber es ist zumindest mal ein Hinweis, auf den ich achten könnte. Und der dritte Punkt ist, werden Heilsversprechen gemacht? Also bestimmte Lebensmittel komplett verteufelt oder wird mir erzählt, ja, wenn ich jetzt auf Rapsöl verzichte, dann bekomme ich nie wieder Krebs in meinem Leben oder Akne kann ich damit heilen, indem ich auf Milchprodukte verzichte oder solche Sachen, ne? Also so extreme Aussagen, wo man auch als Laie sich irgendwie denkt, na ja, also das ist ein bisschen übertrieben, ne? Genau. Und dann ganz wichtig, solche Videos, weil das ist ja so ein bisschen die Dynamik, ne? Also die Plattformen verdienen ja Geld, indem sie Aufmerksamkeit erzeugen. Also es ist so eine Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, für die Plattform ist vollkommen irrelevant, ob das richtig oder falsch ist. Hauptsache es erzeugt Aufmerksamkeit, was dann halt ein bisschen dazu führt, dass viele Menschen dieses Ragebait nutzen, also Wut erzeugen wollen oder Clickbait, also Sachen, wo man sagt, das klingt ja so fantastisch, dann muss ich mal draufklicken, dass man solche Sachen dann aber auch nicht macht. Also wenn ich da ein Video mir in meinem Feed angezeigt bekomme mit das sind die drei Gründe, warum Rapsöl deine Gesundheit zerstört. Ne? Und wo ich dann am Anfang schon merke, oh Gott, das ist wieder so ein Video, dass ich das dann aber auch nicht anschaue. Weil der Algorithmus kann nicht unterscheiden, ob ich mir das jetzt aus echtem Interesse oder aus Ragebait, Clickbait, was auch immer Gründen mir angeguckt habe.
Das ist ganz spannend. Ich finde, das ist. Also du hast ja sogar mit Hippokrates argumentiert, aber das ist wieder die Eigenverantwortung. Aber dass wir eben auch nicht ohnmächtig sind, was uns in den Kanal gespült wird und dass wir eben den Algorithmus auch mit bestimmen können, weil manchmal fühlt man sich ja so ohnmächtig. Also auf der einen Seite ist so ein Medium natürlich ein wahnsinniges, hat so einen Pull-Faktor. Also man will da irgendwie mitmachen, man will wissen, was los ist und so weiter. Gleichzeitig merkt man, ey, eigentlich geht es mir tierisch auf den Senkel, was ich hier sehe. Ja. Und man ist dann ja schon in so einer Bubble drin, was auch immer die Bubble ist. Und das ist ja sehr interessant. Das merkt man ja, wenn man viel sich um, ich sag jetzt mal, Rucksäcke oder Tanzvideos. Auf einmal ist man kriegt man ständig Werbung von Rucksäcken in Kanal gespielt, wo man sagt, nee, habe ich jetzt schon. Dann geht man zum nächsten Thema und dann ist irgendwie das nächste Thema, was dahin kommt. Das ist sehr schön, weil ich finde, gerade das Gefühl, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut, was ich sehe, ist ja auch das, was ich beim Essen machen sollte, um so ein intuitives Essen hinzukriegen und nicht richtig oder falsch bei der Bewertung meiner Lebensmittel, sondern mag ich das oder mag ich das nicht und mag ich das in der Menge oder mag ich das nicht in der Menge. Also dieses Bauchgefühl oder eigene Gefühl ist, glaube ich, ganz gut. Eva, ich würde so gerne noch ganz viel und ganz lang und ich komme auf dich zurück, weil es gibt, glaube ich, noch ganz viel, was wir von dir lernen können. Aber für heute würde ich einfach mal so ein kleines Fazit ziehen wollen, bevor wir mit dir nochmal besprechen, was du auch gerne aus der Welt geräumt haben möchtest. Aber ein Fazit ist eigentlich für mich heute, wir wissen schon ganz lange ganz viel von Hippokrates, aus dem alten Griechenland, von Galan, der das weitergeführt hat, haben es ganz schön verschüttet, ja, weil wir uns so in sachlichen und rationalen Werten wie Zahlen wiederfinden wollten, weil die Wissenschaft so nach vorne geprescht ist und nicht mehr der Einzelne. Und das ist ja auch, die Wissenschaft ist so für alle und der Einzelne ist was ganz anderes als die Wissenschaft. Also das ist ja. Für den Einzelnen ist die Wissenschaft nie interessant, weil der wird da gar nicht abgebildet, sondern Wissenschaft ist ja immer für große Gruppen gemacht und macht da eine Aussage. Aber wir haben uns denn in der Ernährungswissenschaft oder auch in anderen Wissenschaften damit beschäftigt, das alles zu quantifizieren, in Zahlen zu gießen, Gewicht, Kalorien, Nährstoffmengen und so weiter, wenn wir übers Essen reden wollen. In der Medizin ist es ja ganz ähnlich und merken eigentlich zunehmend, dass es Menschen damit gar nicht besser geht, sondern wir jetzt die Brücke bauen, und du bist ja eine, die da ganz vorne mit dabei ist, zu sagen, Wie schaffen wir es eigentlich, ja, Wissenschaft einerseits und die wissenschaftlichen Erkenntnisse wieder an den Menschen zu bringen, der mit seinem Bauchgefühl und auch der Eigenverantwortung für sein eigenes Bauchgefühl handeln kann. Und diese Fähigkeit, die haben wir auch in den sozialen Medien, wo wir sagen können, wir müssen für uns auch dort sorgen, weil wir eben so beeinflusst werden davon. Und soziale Medien sind nicht nur Instagram und LinkedIn, das sind auch, ich würde sagen, das Web insgesamt, das Internet, wo wir uns Informationen rausziehen. Und jetzt mit den KI-gesteuerten Schnellinformationen, die wir haben, wenn wir nur irgendein Suchwort in die Suchleiste eingeben, dass wir doch noch mal nicht nur das oben in der KI nutzen, sondern tatsächlich ein bisschen weiter scrollen, wenn wir Informationen suchen. Das ist so mein Fazit in ganz wenigen Sätzen. Mit dir nochmal auch nochmal das Thema aufzugreifen. Wenn du Fake News aus der Welt schaffen wolltest, rund um das gute Essen oder das. Ja, das gute Essen. Was würdest du gerne als Fake News aus der Welt schaffen?
Also, wenn ich jetzt auf die Forschung gucke, dann stecken wir bei dem Thema Ernährung in sozialen Medien noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also die Studien haben sehr stark zugenommen, aber in vielen Bereichen stehen wir erst am Anfang der Erforschung. Aber es gibt so einen Themenbereich, wo man wirklich sagen kann, da haben wir eine sehr gute Evidenz. Und das ist der Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und einem negativen Körperbild, dem Risiko, eine Essstörung zu entwickeln oder ein restriktives Essverhalten zu entwickeln. Und das, also wenn ich mir das wünschen könnte, das würde so viel verändern für viele, viele junge Frauen insbesondere. Also die Prävalenz von Essstörungen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen, bei jungen Mädchen insbesondere, bei Jungs auch ein bisschen, aber nicht so stark wie bei den Mädchen. Also fast 60% der 15- bis 17-jährigen Mädchen finden sich zu dick. Das finde ich Wahnsinn. Und die Zahlen steigen kontinuierlich. Und da sprechen wir überhaupt nicht über irgendwelche Nährstoffe oder was auch immer, sondern wenn es mir selbst nicht gut geht und wenn ich selbst ein negatives Körperbild habe, und das gilt auch insbesondere für Menschen, die hochgewichtig sind und vielleicht zu viel vermeidlich, also nicht dem Normgewicht entsprechen, nicht dem Normschönheitsideal, dann macht man sich extremen Druck, dann ist man auch bereit, Essverhalten zu praktizieren, was einem überhaupt nicht gut tut. Und vor allen Dingen geht es total zulasten meiner psychischen Gesundheit, meinem sozialen Wohlbefinden und, und. Und da sehe ich wirklich eine schlimme Entwicklung, die ich in meiner Jugend schon erlebt habe, die aber jetzt nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen hat mit den sozialen Medien. Und da an alle jungen Frauen oder auch ältere Frauen, weil ich glaube, also ich kenne fast keine Frau, die keinen Struggle oder keine Geschichte in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema hat, Körperbild und Aussehen und wie ich aussehe und ob ich richtig altere oder ob ich falsch, hässlich altere, was auch immer, da Entspannung reinzubringen und zu sagen, akzeptiert euch so, wie ihr seid, ihr seid gut so, wie ihr seid und steckt die Energie in was anderes. Gründet ein Business, gründet eine NGO, engagiert euch politisch, was auch immer, aber hört auf, euch von morgens bis abends mit eurem Aussehen und euren vermeintlich dicken Oberschenkeln sonst irgendwas zu beschäftigen. Das ist es nicht wert und ihr seid toll, so wie ihr seid. Das würde ich mir wünschen.
Das ist ein ganz wahnsinnig tolles Schlusswort, wenn es um die Moral des Essens geht, wenn es den Umgang mit dem Essen in den sozialen Medien geht. Und ein bisschen mehr Gelassenheit, glaube ich, ist das, was wir brauchen insgesamt.
Ja.
Eva, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, diese Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, dein Kalender ist immer sehr, sehr voll. Ich hoffe, dass du ganz viel Erfolg haben wirst, was wir nämlich noch gar nicht gesagt haben und erwähnt haben. Aber ich werde es verlinken in den Show Notes, ist In Charge. Und zwar In Charge ist eine Initiative, die wir vorgestellt bekam von dir und deiner Mitgründerin Ronja, die eine Charta aufgebaut haben für uns Fachkolleginnen und auch die Influencer, wie man gemeinsam besser arbeiten kann, sodass Sinnvolles rauskommt, das den Userinnen und Usern tatsächlich den Mehrwert bringt, den er soll, nämlich es soll das bessere Leben rauskommen. Und
Genau.
das ist da, wo wir zusammen arbeiten können, und was du und die Ronja ins Leben gerufen hast, ist in Charge, und das ist richtig, richtig toll. Zusammen mit ganz vielen WissenschaftlerInnen und InfluencerInnen habt ihr da etwas sehr Faszinierendes auf den Weg gebracht, und jetzt gilt es, das Ganze umzusetzen. Ich werde
Genau.
das, ja, weil wir es total vergessen haben, darüber zu sprechen, auf jeden Fall nochmal mit in die Shownotes bringen. Und ich danke dir aber abschließend jetzt wirklich. Und ich wünsche dir ein ganz schönes, wir haben Freitagnachmittag, ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Danke dir für
Ja,
deine Zeit.
danke dir für das tolle Gespräch, liebe Heike.